Ich heiße Sie herzlich willkommen, hab Mut, steh auf. Der 104. Deutsche Katholikentag läuft seit gestern hier in Würzburg und jetzt freue ich mich auf meinen zweiten Gesprächsgast von Frings Frag und das ist kein geringer als Albrecht von Lucke. Herzlich willkommen, lieber Albrecht.
Ja, vielen Dank, lieber Marc. Ich freue mich sehr, da zu sein und ich darf vielleicht gleich dazu sagen, dass du mich hier, wir stützen, seitdem wir schon zwei wunderbare Podcasts gemacht haben und ich darf dazu sagen, damals sagte ich gleich, Kirchentag in Würzburg, wenn du mich da einladen würdest, ich habe vor 40 Jahren in Würzburg studiert, bin seit der Zeit, glaube ich, einmal nur da gewesen, muss ich zu meiner Schande gestehen und bin begeistert, heute wieder hier zu sein. Allein das ist eine wunderbare Gelegenheit. Ich danke dir sehr für die Einladung.
Also, Sie merken... Wir reden von einem so etablierten Format, Frings Frag, dass sich die Gäste schon bewerben, freuen wir uns sehr drüber. Wir wollen reden über den Iran, aber letztlich ist der Iran eben auch nur eine Chiffre für die aktuelle globale Lage. Und weil es so relevant ist, zeichnen wir gleichzeitig auch auf. Albrecht hat es bereits gesagt, wir wollen nämlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer von domradio.de und dem ZDK begrüßen. Für die, die jetzt nicht in Würzburg dabei sind, die sollen auch davon profitieren, dass wir hier vier Gesprächsformate durchführen. Das erste gab es heute Mittag mit Alexander Dobrindt.
So ähnlich sind jetzt wir uns Albrecht nicht, darauf muss ich Wert legen.
Die Auseinandersetzung und die Unterschiede werden wir jetzt herausarbeiten. Und anfangen wollen wir tatsächlich mit Iran und dann zoomen wir langsam raus, um uns die globale Lage anschauen, in der dieser Iran-Krieg sich gerade entfaltet. Sortieren wir also erstmal dort, wo wir gerade stehen. Dieser Krieg, den es seit Ende Februar nun schon gibt in der Region, es ist ein sich eskalierender, ein sich ausbreitender Krieg, der die ganze Region im Grunde genommen mittlerweile in den Griffen hält. Ist es nicht ein riesiges Fiasko für die Vereinigten Staaten?
Ja, das sowieso. Und ich würde es fast noch viel grundsätzlicher aufziehen. Ich glaube, wir erleben am Beispiel des Irankrieges, der lustigerweise darf man gar nicht sagen, weil die Lage viel zu dramatisch ist, der heute zu betrachten ist vor der Tatsache, dass die Vereinigten Staaten das große Treffen mit China erleben. Donald Trump gerade heute bei Xi Jinping. Und meine Kernthese wäre die ich heute ein bisschen ausbreiten will. Der Irankrieg ist Ausdruck einer Tatsache eines völligen hegemonialen Machtverlusts der Vereinigten Staaten. Und da ist der Iran nur ein Beispiel dafür. Wir haben viele andere Beispiele, bei der die alte Weltordnung, die darin bestand, dass ein Stück weit Amerika und Europa eine westliche Allianz dargestellt haben, mit dem Beendigen durch Trump eine verheerende Konstellation für uns geschaffen wurde. Aber Trump sich völlig verkalkuliert hat, weil plötzlich Mächte auf den Plan treten, die dieser davor auch für die USA sehr positiven Welt, nämlich die Möglichkeit, global als Dominanzmacht aufzutreten, völlig sandgelinde gesagt ins Kettenwerk schmeißen. Der Iran ist ein Beispiel, denn Trump hätte niemals gedacht, und das macht die ganze strategische Aberwitzigkeit aus, er hätte nie gedacht, dass der Iran seine Dominanz in der Straße von Hormuz zu einer Waffe macht. Dass er letztlich die globale Weltwirtschaft boykottiert und damit eine Macht gegen eine Supermacht plötzlich ist. Und das, was wir mit dem heutigen Tage, wir müssen es wirklich vor dem heutigen Tage diskutieren, in China erleben, ist so etwas wie ein neues Duopol, würde ich sagen. Das Monopol, die unipolare Weltsicht, ist zu einer bipolaren Weltordnung geworden, in der ganz deutlich China sich aufschwingt, mit den Äußerungen auch des heutigen Tages, Amerika ein klares Kontra zu geben. Denn auch das, dass China den Zollkrieg gegen die USA so dominant aufgenommen hat und gesagt hat, wir beantworten das, wir retournieren das unsererseits mit einer Beschränkung der Exporte von seltenen Erden, zeigt, dass Trump sich viel, viel fundamentaler als nur im Iran in der ganzen Weltanschauung geirrt hat. Und ich glaube, da ist der Iran ein Beispiel, das wir natürlich jetzt diskutieren wollen, aber trotzdem uns veranlasst, über dieses Beispiel hinaus eine Weltordnung in den Blick zu nehmen, die eigentlich an das erinnert, was Antonio Gramsci, der große italienische Marxist, mal gesagt hat, die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, es ist die Zeit der Monster. Und das ist etwas, ja, das ist leider eine Sentenz, die nicht zum Lachen, ich verstehe, dass Sie klatschen, man muss das wirklich auf der Hand sich auf den, und wahrscheinlich haben Sie auch gedacht, mit Trump haben wir durchaus eine monsterhafte Figur, das stimmt. Ja, das hat etwas Vampireskes, aber dieser diese man denkt auch an die Zauberlehrlinge, die Trump losgelassen hat, die Besen, ja, die er nicht mehr in den Griff bekommt. Und diese Unklarheit, in welche Zukunft wir gehen, mit vielen Akteuren, die uns ja auch nicht gefallen können, also um es deutlich zu sagen. Also ein Iran, der offensichtlich als ein man weiß gar nicht, ob es noch ein klerikal-faschistisches Regime ist oder ob es primär eines ist, was, dass die Revolutionsgarden allein auf Gewalt stützen. Man weiß ja nicht mal mehr, ob der wirkliche Mullah-Staat noch so existiert. Also es ist vieles im Umbruch, aber jedenfalls eine Weltordnung, die für uns als am Westen an Amerika hängt, viel, viel unkalkulierbarer macht.
Damit leuchtest du im Grunde genommen aus, was so ein einzelner Krieg im Grunde genommen bedeutet für eine Weltordnung, sowohl symbolhaft als auch in der konkreten Performance, gerade wenn Trump gerade nach Peking reist, und die wenigen Reisen, die er unternimmt, sind natürlich auch nochmal besonders politisch aufgeladen. Lass uns nochmal zurückzoomen in den Iran hinein. Wir hatten, bevor dieser Krieg Ende Februar begann, eine Situation mit vielen, vielen Protesten, die zum ersten Mal das gesamte Land, die gesamte Gesellschaft ethnien- und schichtübergreifend erfasst hatte. Und zum ersten Mal war auch seit der iranischen Revolution im Grunde genommen auch der Basar beteiligt, also auch die kleineren und mittleren großen wirtschaftlichen Unternehmen waren beteiligt, die damals schon die Revolution letztlich zum Erfolg geführt haben. Wo siehst du jetzt Staat und Gesellschaft des Iran?
Ja, es ist ja so, das war ja auch ein bisschen das Ironische oder eigentlich auch Perfide des Angriffs der Vereinigten Staaten, man muss auch deutlich sagen, mobilisiert nicht zuletzt durch Israel, durch eine israelische Regierung, die in dem Falle Trump dazu veranlasst hat, in von Trump nicht hinreichend, wie es bei ihm auch nicht verwundert, hinreichender strategischer Überlegung, das zu machen, was Benjamin Netanyahu schon lange immer wieder vorhatte und bei verschiedenen US-Präsidenten Anlauf nahm: Lasst diesen Iran, lasst uns die Gunst der Gelegenheit nutzen, einem Iran, der davor ja schon im letzten Jahr geschwächt war auch durch natürlich Aufstände, aber die Vorstellung war eben ja nie da, dass man das macht, was noch im Irakkrieg der Fall gewesen war. Erstens ein Mandat einzuholen, darauf hat Trump von vornherein verzichtet, was natürlich ein evidenter Bruch jedes Völkerrechts ist. Er hat ja deutlich gesagt, es gibt ein ganz bekanntes New York Times Interview, da sagte er, ich brauche kein Völkerrecht. Eine völlige Verabschiedung auch dessen, auf dem wir 80 Jahre als westliche Hemisphäre, jedenfalls ich sag mal in den völkerrechtlich geregelten Breiten, das spielte in dem, was wir früher Dritte Welt genannt haben, heute nennen wir es den globalen Süden, ohnehin nicht immer die entscheidende Rolle. Also in Vietnam wurde jenseits völkerrechtlicher Kodifikation und bombardiert, und Libyen war ein letztes Beispiel, wo auch nicht im Rahmen des Völkerrechts Krieg geführt wurde. Aber der Westen konnte sich doch darauf verlassen, dieses Völkerrecht gilt jedenfalls in Verteidigung durch die USA und damit auch für uns. Trump sagt evident, ich brauche kein Völkerrecht, ich brauche nur meine Moral und meine Prinzipien. Und was Trumps Moral und Prinzipien ausmacht, daran haben wir uns mittlerweile gewöhnt, da haben wir uns ein Bild von gemacht. Also das hat mit Recht und Gesetz nichts zu tun. Das heißt, er hat diesen Krieg geführt in der Annahme, und das war die Perfidie, wenn wir losschlagen, nie in der Bereitwilligkeit, Bodentruppen einzusetzen, dann ist der Krieg so weit geführt, dass das iranische Volk den Rest erledigt. Und gegen diese Revolutionsgarden, die dann vermeintlich vielleicht sturmreif geschossen sind, aufsteht und es zu Ende bringt. Dass eine Bevölkerung, die gerade erlebt hatte, mit welcher Brutalität die Revolutionsgarden in der Lage sind, 30.000, 40.000 Leute umzubringen, und in dem Wissen darum, dass es für diese Revolutionsgarden um alles geht, denn wenn sie fallen, dann war klar, dann würde auch ihre Freiheit ein Ende finden. In diesem Punkt war das eine zweite, völlige Fehlannahme. Also, es ist zweierlei nicht eingetreten. Weder das militärische Potenzial ist irgendwie so dezimiert worden, wie es Trump und Netanyahu behauptet haben. Heute haben die Geheimdienste der USA mitgeteilt, gerade heute, zum heutigen Tage, dass die militärischen Ressourcen weit, weit größer sind. Der Iran ist in seinen militärischen Möglichkeiten schon jetzt wieder ein Stück weit rehabilitiert, beziehungsweise hat sich jetzt schon wieder regeneriert. Das ist erstaunlich genug, weil es waren ja massenhafte Bombenattacken. Und das andere ist eben so, dass diese Bevölkerung logischerweise im Wissen darum, wie brutal die Revolutionsgarden zuschlagen würden, nicht zum Aufstand geschritten ist. Und so ist beides ausgeblieben. Es gibt keine entscheidende keinen militärischen Sieg, noch das, was gewissermaßen die demokratische Selbstbehauptung bzw. Erhebung des Volkes gewesen. Im Gegenteil, und das ist die eigentliche Ironie, der Iran hat begriffen, dass er die besten Waffen selber in der Hand hat und setzt sie jetzt gegen eine globalisierte Weltordnung ein, die uns natürlich auch mit der Blockade der Straße von Hormuz alle trifft, der die gesamte Weltwirtschaft, und übrigens, das darf man nie vergessen, uns noch weit weniger als die asiatischen Staaten, die in einem ganz anderen Maße von den Energieexporten, auch den Düngerexporten aus den arabischen Staaten abhängen. Da hängen ganze Ernten dieses Jahres davon ab, dass dort wieder was passiert. Also das heißt, Trump hat sich völlig verrechnet und diese Hoffnung auf die Revolte ist ausgeblieben.
Bei einem Aspekt will ich gerne nochmal nachzoomen. Wir hatten ja diese gesellschaftlichen Proteste, die als solche ja immer innenpolitisch auch geframed, verstanden wurden. Das hat auch Benjamin Netanyahu immer klar gemacht. Da findet eine innergesellschaftliche Protestentwicklung statt. Der Westen hat das sehr wohlwollend, aber eher rhetorisch unterstützt. Aber es wurde ja gerade keine Verbindung hergestellt zwischen dem, was in Iran los war und das, was eigentlich international dazu beigetragen hatte, nämlich Jahrzehnte der kontinuierlichen Sanktionen in einem Ausmaß, wie man es im Grunde genommen nur von Nordkorea kannte. Und bedenkt man, dass es Sanktionen ja waren gegen die Revolutionsgarde, die immerhin 90% plus minus der iranischen Wirtschaft kontrolliert, dann gibt es ja durchaus einen Nexus zwischen dem möglichen Erfolg von internationaler Kooperation, in dem Fall eben Sanktionsmechanismen und Sanktionsregime, und dem sich aufkommenden und aufbauenden Widerstandes innerhalb der Gesellschaft unter diesem Regime dann noch sowohl wirtschaftlich als auch politisch leben zu wollen.
Ja, da hast du sicherlich recht. Aber das Fatale ist natürlich, dass offensichtlich die Macht des Regimes so ungebrochen ist. Du siehst es ja übrigens daran, dass gegenwärtig permanent Todesurteile offensichtlich verhängt werden und auch vollstreckt werden. Also das heißt, die Bevölkerung ist nicht in der Lage, aus wohlweislichen Gründen nach dieser absoluten Brutalität sich so zu erheben, dass die Macht dieses Regimes beseitigt würde. Übrigens eine Parallele, die man an dieser Stelle anmerken muss, auch in Gaza als Beispiel, ist es keineswegs so, dass die Hamas, die Macht der Hamas gebrochen wäre beispielsweise. Es ist ja, in all diesen Kriegen ist das, was wir uns ja durchaus bei aller Dramatik der Auswüchse dieses Krieges, der israelischen Kriegsführung, was man sich ja wenigstens hätte erhoffen können, dass diese Terrorherrschaft der Hamas beseitigt worden wäre. Davon kann offensichtlich auch nicht die Rede sein. Das heißt, man muss dann doch die Brutalität eines solchen Regimes richtig einschätzen. Und mir scheint es so zu sein, dass in der Tat die Sanktionen, man hätte das ja hoffen können, und übrigens auch die Repression des Regimes nach innen. Der Iran ist ja eine lange Zeit durch das Mullah-Regime, seit 79 ja so repressiv gehaltener Staat, der aber immerhin eines begriffen hat. Nach dem Aufstand der Frauen haben offensichtlich die Revolutionsgarden nicht mehr in dieser Massivität die Kopfbedeckung beispielsweise, wenn ich es richtig verstanden habe, kontrolliert. Das heißt, man hat eine gewisse Liberalität durchaus zugelassen, im Wissen darum, wir gehen in dem Bereich jetzt nicht mehr so repressiv vor. Aber offensichtlich hat es nicht gereicht, die wirkliche Macht anzuknacksen. Und das sagst du völlig zu Recht. Das Interessante ist ja, das haben wir, glaube ich, im Westen auch alle gar nicht so begriffen, die Revolutionsgarden sind der Faktor in allen Bereichen. Sie sind eben nicht nur die militärische Macht, sie kontrollieren weite Teile der Wirtschaft und sind von daher wahrscheinlich gegenwärtig auch die Akteure, die das Feld in jeder Hinsicht dominieren, gerade wo es zum militärischen Schwur kommt. Denn offensichtlich weiß ja wohl bis heute keiner, woher Khamenei Junior, ist er überhaupt noch da ist, ob er noch lebt, ob er überhaupt noch eine Rolle spielt. Also insofern ist diese Zentralisierung der Macht in diesen Revolutionsgarden, bei denen man sich ja auch sehr fragen muss, wie religiös ist dieses Regime in ihnen überhaupt noch, nicht? Das ist möglicherweise ein reines, vor allem militaristisches Regime mittlerweile. Aber sie ist so ungebrochen, dass die Bevölkerung offensichtlich den Mut auch nicht aufbringen kann. Man kann es doch nur verstehen. Wir sitzen hier alle saturiert und in einer Situation absoluten Friedens. Nichts könnte übrigens schöner sein als durch Würzburg heute, am heutigen Tage, kann man ja mal übermitteln. Also wirklich, ich bin also sowas von begeistert. Wenn man aus dem doch einigermaßen rauen Berlin, 40 Jahre jetzt lebe ich in Berlin, da fragt man sich, warum man aus Würzburg weggegangen ist. Ja, also es ist ein derartiges Idyll, ja, das muss man ja mal sagen. Es ist wirklich, und vor dem Hintergrund, ich glaube, wir haben keine Vorstellung davon, ich will es auch mal als Kontrast, schon Berlin ist rauer, aber natürlich ist ein solches Land der absoluten Unterdrückung für uns kaum fassbar.
So, und jetzt will ich aber noch mal einen Schritt weitergehen. Die Analyse wirkt ja sehr rund und sehr kompakt. Du bemängelst jetzt ja das Versagen mit Blick auf die innergesellschaftliche Lage, wie auch auf der internationalen Ebene, weil wir in beiden Fällen, wir der Westen, sage ich jetzt, völlige Fehlkalkulationen in Kauf genommen haben. Es gab bis Januar zumindest bestätigte 2600 Tote infolge der Proteste. Und wir hatten dann Ende Februar, als der Krieg begann, eine sofortige Totaleskalation, die ja weit über Israel hinausging. Israel hat ja neben den USA diesen Angriffskrieg begonnen, sondern es ging in den Indischen Ozean, es ging bis nach Zypern, also bis in die EU, wo die Briten stationiert sind. Also was sagt das eigentlich über unsere westlichen strategischen Fähigkeiten aus, dass wir so ein Land komplett falsch einordnen? Ein Land, das wir ja durchaus als Bedrohung immer wieder benannt haben.
Ich finde eines sehr lustig und deswegen will ich da direkt anschließen. Lustig, schenkt ihr diesen Begriff, das meine ich immer nur ironisch. Also jetzt lustig ist in dieser Gegenwart gar nichts, sei nur gesagt, aber ich meine jetzt bemerkenswert, dass du überhaupt noch so ungeschützt den Begriff des Westens in den Mund nimmst. Weil ich dir leider sagen muss, und das ist vielleicht jetzt die Überleitung zu dem für uns noch dramatischeren Punkt, es gibt diesen Westen nicht mehr. Das müssen wir uns bewusst machen. Den hat uns Trump um die Ohren geschlagen, mit dem hat er Schluss gemacht. Und das meinst du, meinst es ja auch gar nicht so, aber es wird einem selber noch so klar. Wir haben uns so an Begriffe gewöhnt, die für uns so selbstverständlich sind. Wir müssen aber einen ganz großen Unterschied machen zwischen dem Agieren von Donald Trump, bei dem sich unsere Regierung, um dann auch die Überleitung herzustellen, so oder so verhalten hat, aber keineswegs Akteur gewesen ist. Was, und da sind wir jetzt bei der ganzen neuen Situation, was den Westen ausmacht, hat Trump mit seinen neuen sicherheitsstrategischen Überlegungen völlig Schluss gemacht mit der Vorstellung eines Westens der alten Art. Das ist ja der Kern der NSS, der National Security Strategy, und der NDS, der National Defense Strategy. Es gibt diese Vorstellung der Verbindung von Europa und den USA, die uns, ich darf das ja wohl hier sagen, die wir alle Kinder dieser Bundesrepublik sind, dieser Nachkriegsgeschichte, 80 Jahre es auch genossen haben. Ich meine das jetzt nicht, also im Sinne des, ihr wisst, meine, also genossen, oder wir waren Nutznießer der Tatsache, dass die Amerikaner 80 Jahre lang die Schutzmacht unserer Sicherheit waren und letztlich garantierten, auch vor allem in der NATO, wenn irgendwas passiert, sind wir da. Da hat Trump einen mit einem Federstrich Schluss gemacht. Seine neue Strategie besteht darin, dass sein Westen nur noch nach der alten Monroe-Doktrin von 1823 in einer radikalisierten Form, er spricht ja mittlerweile auch ganz stolz von der Donroe-Doktrin, ja, also Donald Trump, Donroe, der Don könnte man auch sagen, der Herr. So, seine Vorstellung des Westens bedeutet im Sinne eines fast Karl-Schmidtschen Weltbildes, es ist eine multipolare Welt, die letztlich bedeutet, wir Amerikaner konzentrieren uns auf Nordamerika, Süd- und Mittelamerika, nehmen Grönland noch gerne mit. Grönland wollen wir gerne haben, sagt er. Das war ja der da hat zum Glück Europa übrigens auch immer nur unter dem Zuspiel der amerikanischen Mehrheitsgesellschaft. Die wollten das nämlich auch nicht. Die wollten keinen Krieg mit Europa. Unser Glück übrigens ist, und das ist auch der große Unterschied, Trump würde liebend gerne genauso ein Diktator wie sein Freund Xi Jinping sein. Wenn Sie die Äußerungen von Trump jetzt gehört haben, ja, also ein ganz großer Führer. Er ist natürlich Glück, der Xi Jinping hat das wahnsinnig clever gemacht. Der hat ihm Gold ausgelegt, ja, also ihn mit Gold umgarnt, also großartig. Und Trump suhlt sich in dieser, ich bin stolz, einen solchen Freund zu haben. Da ist Xi Jinping eiskalt geblieben und hat überhaupt kein Interesse, seine Freundschaft zu bekunden. Das hat übrigens schon in der letzten Legislatur, wenn Sie sich erinnern, auch der nordkoreanische Diktator wusste gar nicht, wie ihm geschieht, als Trump sagte, wir haben uns in die Augen gesehen und haben uns regelrecht ineinander verliebt. Der wusste gar nicht, was los ist. Ja, aber diesen Überschuss bei Trump für Diktatoren gibt es. Und wir haben das große Glück, dass, und deswegen meine ich das mit Grönland, dass im Falle Grönlands es nicht nur die Stärke der Europäer, die da endlich mal sagten, das nicht mit uns war, sondern es war auch das Wissen von Trump, ich kann dieses Grönland gegen die Europäer nicht überfallen, das ist eine Mehrheit im Lande, die das nicht will. So, also damit haben wir noch Glück, dass es eine Demokratie ist. Aber was ich sagen will, Trump hat vor allem gesagt, und das haben wir in der Ukraine-Auseinandersetzung erlebt, dieses Europa interessiert mich als das international völkerrechtlich grundierte, auch übrigens EU-orientierte Europa nicht. Ich unterstütze, so ist die Aussage, die nationalistischen Kräfte. Wir haben gesehen, zum Glück ist er gescheitert. Das war das große Ereignis dieses Jahres. Zum Glück ist er in Ungarn gescheitert mit der Unterstützung Orbáns. Aber er war bereit, mit einem Zangenangriff gewissermaßen mit Putin an seiner Seite uns als Europäer postnationaler Art, wie wir es durch interessanterweise universalistischer Art, wie wir es eigentlich durch dieses Amerika nach 45 geworden sind, das ist ja die Ironie. Er war bereit und ist bereit, gegen uns Front zu machen. Das heißt, bis zu der Tatsache, dass er sagt, auch die NATO-Verbindlichkeiten stelle ich alle in Frage. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, und das ist übrigens das riesige Problem unserer Regierung mit all diesen merkwürdigen Zickzackkursen, die unser Kanzler da besonders fabriziert hat, worüber wir sicherlich gleich sprechen werden. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es diesen Westen, der irgendwie gemeinsam agiert, nicht mehr gibt, sondern dass wir ständig gezwungen sind, auf einen Trump zu reagieren, der eine völlig andere Politik führt, die letztlich Europa regelrecht als Feind und als Gegner begreift. Und das ist natürlich eine fundamentale Veränderung und die brachte mit sich, dass sich Merz erst, wie ich meine, auch nachvollziehbar, versuchte, an der Seite Trumps zu halten, im Wissen, und das muss man Friedrich Merz, unserem Kanzler, immer zugute halten, im Wissen darum, dass ohne die Amerikaner die Ukraine kaum zu verteidigen ist. Er war in der Hinsicht der Einzige, übrigens auch ganz anders als der spanische Präsident. Der hat wunderbar Wahlkampf geführt mit der Aussage, wir bleiben Softpower. Spanien ist übrigens auch sehr weit weg von der Ukraine, das will ich immer deutlich machen. Der konnte lax sagen, so, Europa bleibt Softpower, wir haben damit nichts zu tun, die 2% für die NATO geben wir sowieso nicht aus. Nein, Friedrich Merz hat schon klar, um die Ukraine zu verteidigen, gesagt, wir müssen an der Seite der USA bleiben. Aber er hat zu spät erkannt, wie brutal Trump mit allem, was Völkerrecht ist, einen Schlussstrich zieht. Und er hat sich dann leider fatalerweise in Sachen Iran zu dieser absolut verheerenden Äußerung der Drecksarbeit verstiegen. Zu sagen, Israel tätigt Drecksarbeit, wenn es einen völkerrechtlichen Krieg gegen den Iran führt, war natürlich, und Merz ist auch Jurist, eine unsägliche Aussage. Das durfte er nicht sagen. Und jetzt hat er, als der Iran-Krieg völlig aus dem Ruder lief, dann Abstand genommen, reichlich spät und dann ironischerweise wieder so überschießend, wir kennen alle die Bilder aus der sauerländischen Schule, wo man sich fragte, also ist ja gut, dass du jetzt Abstand von Trump nimmst, aber dass du ihm gleich die Demütigung der gesamten Vereinigten Staaten vorwirfst, das wird deine Freundschaft zu Donald Trump nicht unbedingt verstärken und ist leider dann auch wieder ein Problem.
Okay, jetzt gehen wir aber trotzdem nochmal 3 Schritte zurück, weil das waren jetzt schon viele Stichwörter, die wir vielleicht gleich nochmal besser vertiefen sollten. Ich will trotzdem nochmal beim Völkerrecht bleiben, weil ich das Auseinanderklamüsern des Begriffs des Westens also total mitzeichnen kann. Und trotzdem gibt es ja dieses verbindende Element, das über Jahrzehnte funktioniert hat. Und es war gewiss die völkerrecht-kodierte Idee eines internationalen Miteinanders. So. Jetzt hatten wir den Iran, jetzt hatten wir Maduro, auch schon wieder lange her gefühlt, aufgrund des vielen Irrsinns, der passiert in der Welt. Wir hatten die Grönland-Geschichte. Der Iran-Krieg, das muss man vielleicht nochmal einfach präzise sagen, ist ohne jegliche Bemühung um einen Völkerrechtsbruch seitens des Iran eingeleitet wurde. Also es gab nicht sozusagen die Kulisse, die man dann beim Irak-Krieg 2002 verwendet hatte, also indem man sich bemüht hat, mit im Grunde genommen Konstruktionen dieses Mandat des Sicherheitsrats herbeizuwirken. Das alles gibt es nicht mehr. Und trotzdem ist ja die Frage, wo stehen wir völkerrechtlich? Wir verstehen es natürlich, dass es in den USA keine Relevanz entfaltet, aber die Andeutungen, die du machst mit Blick auf die deutsche Bundesregierung, die sich schwer damit tut, beispielsweise auch die 15-prozentige Landbesetzung des Libanon zu kritisieren, zeigt ja, dass hier einiges im Wanken geraten ist, dies und jenseits des Atlantiks.
Es ist Unfassbares ins Wanken geraten und das beginnt in Sachen Trump und Iran und damit auch die gesamte völkerrechtliche Ordnung betreffend schon vor dieser Legislatur. Das Kardinalproblem war die Aufkündigung des Iran-Vertrages, der Kontrollmechanismen des atomaren Programms. In dem Augenblick, wo die USA diese ja noch funktionierende Kontrolloption aufgegeben haben und eben gerade nicht in der Lage waren, das haben jetzt wie gesagt die Geheimdienste nochmal bestätigt und die Behauptung von Trump, wenn Sie sich erinnern, nach der letzten Bombardierung im Jahr 2025 sah ja ungefähr so aus, unsere Bomben haben grandios eingeschlagen, man sieht da gar nichts mehr, da ist alles vernichtet. So, also eine absolut gutmeinende Position ohne jede Nachkontrollierbarkeit. Aber was ist die Konsequenz, wenn du jegliche Kontrollmechanismen eines Regimes wie des Iran abschließend beseitigst bzw. aufkündigst, dann dieses Regime noch überfällst und ihm signalisierst und damit auch übrigens vielen anderen Staaten, alle Staaten, die nicht im Besitz einer Atombombe sind, sind die Gelackmeierten, sage ich mal ganz salopp, dann ist die Notwendigkeit jedes kleineren, mittleren Staates, der sich als Feind der Amerikaner plötzlich betrachten könnte, ist die Notwendigkeit, umso dringender zur Atomwaffe zu greifen, um ein riesiges erhöht. Das heißt, wir haben in dem Bereich dieser Regelung völkerrechtlicher Art, die es ja schon jetzt sehr nur noch rudimentär gibt, eine ungeheure Verschärfung, weil alle Mächte, die sich in der Gefahr sehen, eines Tages Feind der Amerikaner zu sein, bemühen werden, noch mehr als davor, Atomwaffen zu bekommen. In dem Wissen darum, dass sie erst dann von Donald Trump genauso umgarnt werden wie der nordkoreanische Diktator oder Xi Jinping. Das heißt, die Proliferation, die Verbreitung von Atomwaffen wird in diesem Bereich ungeheuer verstärkt. Das ist eine von den völkerrechtlichen Komponenten, die gerade gegenwärtig wahrscheinlich mit die gefährlichste im Zuge der Ausbreitung von Waffen sind. Die andere Sache meinte ich ein Stück weit, deswegen kam ich auf diesen Punkt mit dem Westen, aufgenommen zu haben. Ich will es aber nochmal verdeutlichen. Du hast völlig recht. Nicht nur wir, sondern die gesamte völkerrechtliche Ordnung nach 45, die ja maßgeblich durch die Vereinigten Staaten initiiert wurde, war eine, die davon ausging, wir müssen letztlich, man kann sagen, von Ausnahmen abgesehen, die es immer gab. Wie gesagt, du hast den Irakkrieg angesprochen. Aber zu Recht war es beim Irakkrieg immer noch so, 2003, obwohl wir alle wissen, die Weapons of Mass Destruction, Sie können sich alle erinnern, jeden Abend in den Fernsehern Weapons of Mass Destruction, war ja ständig die Rede davon, aber sie waren natürlich alle gefaked, die Beweise. Das war vor allem übrigens Tony Blair, der ja an der Seite der Amerikaner den Krieg betrieb. Und das war aber immerhin noch der Versuch, eine völkerrechtliche Grundlage zu schaffen. Mit dem Trumpschen Völkerrechtsnihilismus, mit der völligen Absage, ist davon gar nichts mehr vorhanden. Und das Fatale ist, er ist ja damit nicht alleine. Es ist ja nicht so, dass wir müssen auch über Wladimir Putin sprechen. Es ist ja nicht so, dass wir hier in Europa einen Mann hätten, der dem Völkerrecht irgendwie geneigt wäre. Es ist also so, wir haben also viele Akteure, die gegenwärtig gegenüber dem Völkerrecht einen völligen Nihilismus an den Tag legen. Und das macht natürlich genau diese noch nicht klar erkennbare Unordnung, aber völkerrechtliche Unordnung aus, die nur eine Konsequenz zeigt. Und damit sind wir dann bei uns. Und das muss ich euch sagen und muss ich dir sagen, ist für mich schon auch das Beeindruckende. Ich finde zwei Ereignisse dieses Jahres, muss man auch mal positiv vermerken. Also gerade unter eurem tollen Slogan, hab Mut, steh auf. Wir müssen ja nachher auch zu uns kommen, aber jetzt will ich mal in der völkerrechtlichen Dimension bleiben. Das erste Ereignis, was einen, glaube ich, wird es Ihnen genauso gegangen sein, das einen recht elektrisierte, begeisterte, war natürlich die Wahl in Ungarn. Das tatsächlich, man muss sich das bewusst machen, ein Regime oder am Schluss unterlegen ist. Ich hätte es nicht geglaubt. Obwohl es von den beiden Imperialisten, die wir nämlich haben als Akteure, nämlich Wladimir Putin Europa, gemeinsam mit Donald Trump, von beiden wurde Viktor Orban unterstützt. Er wurde von beiden, Sie erinnern sich an die Reise, Trump ist zwar nicht persönlich hingereist, aber schickte seinen J.D. Vance. So. Ob das zuträglich war und der Wahl gut getan hat, will ich bezweifeln. Aber bemerkenswert ist, dass ironischerweise, obwohl ich habe wirklich auch Zweifel gehabt, am Schluss dieses ungarische Volk sagte, wir lassen uns von dieser Kleptokratie nicht weiter aussaugen und wir machen hier Schluss. Das war immerhin, hat Orban 16 Jahre regiert. Und wir wissen auch noch nicht, ob die Orbokratie, wenn ich das mal so sagen darf, wirklich beseitigt werden kann. Weil ähnlich wie es bei der Peace in Polen war, die ja auch dann antidemokratisch zum Teil versuchte, die Gewaltenteilung aufzulösen und die Institutionen in den Griff zu bringen, ist das in Ungarn noch viel mehr vonstatten gegangen. Aber dass das überhaupt passiert, ist natürlich ein wahnsinnig hoffnungsvolles Zeichen dafür, dass auch letztlich Diktatoren oder Autokraten wieder beseitigt werden können. Und das Zweite, das war natürlich ein Zeichen, auch gegen Donald Trump, um es mal deutlich zu sagen. Weil wir werden am Ende dieses Jahres, am 3. November, ich hoffe es jedenfalls inständig, das amerikanische Volk der Regierung Trump die Quittung ausgestellt gesehen, hoffe ich jedenfalls. Wenn es zu Wahlen kommt, ne? Oder wenn sie nicht im Zuge von Gerrymandering, dem Zuschneiden der Wahlbezirke, so stark zugunsten von Trump ausgehen. Aber ich hoffe, dass dort die amerikanische Bevölkerung sagt, das ist alles nicht das, was Trump irgendwie nur versprochen hat. Im Gegenteil, könnte man übrigens lange auch unter dem Gesichtspunkt des Christlichen, ja, wie die Evangelikalen mittlerweile, jedenfalls in einem Teil, anstößig finden, dass er sich regelrecht zur Jesusfigur erhebt. Das gibt es. Da gibt es nun auch in den Teilen durchaus mittlerweile Abstand. Ganz abgesehen, dass die andere Fraktion sagte, du hast uns versprochen, nie einen Krieg zu führen. Nun bist du längst Kriegstreiber im Iran etc. Also es gibt Hoffnung, dass das davon starten geht. Aber es gibt ein zweites Momentum, was mich noch mehr beeindruckt. Beamen Sie sich nur mal ein halbes Jahr zurück in den schier endlosen Winter. Bei uns war er schon unangenehm, aber jetzt gucken Sie mal nur 1000 Kilometer von hier nach Kiew. Da haben wir, ich glaube, viele von uns, wir konnten nicht mitleiden, weil wir konnten es nur beobachten, aber was diese Ukrainer im vierten Kriegsjahr erlitten haben, diesen Winter, ja, bombardiert bis dort hinaus in ihrer Energieversorgung, wo viele glaubten, auch hier sehr viele vorher waren, der Krieg ist verloren, das halten die nie durch, die haben diese Mentalität nicht. Jetzt schauen Sie sich an, was dieses ukrainische Volk mit seinem ungeheuren Mut in diesen 4 Jahren der Behauptung gegen Russland geleistet hat. Aber das ist ein Punkt, ja, ich will das mal deutlich machen, das ist ein Punkt, der uns zentral betrifft. Weil die Option, dass wir uns behaupten können in einem Druck, imperial in die Zange genommen, imperialistisch, russisch auf der einen Seite und amerikanisch gewissermaßen, hat mittlerweile auch sehr viel damit zu tun, dass Europa sich behauptet. Und das wird nicht nur diplomatisch gehen, sondern es wird leider auch im Sinne einer Gestaltung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft gehen. Und da sind die Ukrainer mittlerweile fast die Avantgarde, weil die demonstriert haben, mit welchem Mut, mit welchem Heroismus, ich will das Wort durchaus in den Mund nehmen, man sich einem solchen übermächtigen Gegner behaupten kann.
Und trotzdem ist das, glaube ich, der Punkt, wo wir einmal nochmal wieder zurück in den Osten zurückbiegen müssen, nach dieser großen Reise, die du jetzt mit uns gemacht hast. Denn die Ukraine befand sich noch in ihrem Winter, als der Irankrieg begann. Und damit, glaube ich, für die Ukraine nochmal viel schneller als andernorts auf der Welt klar war, hier muss ein Hebel umgelegt werden, weil Kiew vermutlich die Ersten waren, die verstanden haben, wir rutschen jetzt ganz schnell ganz weit runter. Die Möglichkeiten, die damals noch herrschten, man erinnere sich, dass damals noch über 20 plus x Punkte verhandelt wurde über Vermittlungen zu einem Kriegsende, die waren auf einmal vom Tisch. Die Ukraine hat, glaube ich, sehr schnell und vielleicht halt mit Abstand als Erste verstanden, dass sie jetzt kein Ohr mehr haben wird in Washington. Und war deswegen, glaube ich, auch einer der ersten Staaten, die dann in die Region auch reingegangen ist, um mit so etwas wie einer Art Drohnendiplomatie aktiv zu werden. Man hat die Golfstaaten sofort unterstützt. Man hat also verstanden, wir müssen jetzt hier irgendwie aktiv bleiben, um deutlich zu markieren, auf welcher Seite der Gerechtigkeit stehen wir. Und letztlich waren es ja dann noch die Ukrainer, die dann dafür geworben haben, dass auch die Europäer weiterhin gesehen werden, die ja genauso ignoriert wurden in dieser neuen Gemengenlage, die dann nach dem Irankrieg auf einmal zu besichtigen war.
Ja, aber der Zusammenhang auch zu Europa ist noch schlagender. Wer hat die Milliarden, 90 Milliarden in Europa boykottiert, die der Ukraine zugutekommen sollten? Das war Viktor Orban. Es schließt sich also in gewisser Weise der Kreis. Es war der Umstand, dass Orban beseitigt wurde, also abgewählt wurde, positiv, also im wahrsten Sinne demokratisch beseitigt worden. Er schließt sich, weil damit wurden die 90 Milliarden frei. Europa konnte zustimmen. Und auf der anderen Seite war es der Mut der Ukraine, und das ist, du hast es ja zu Recht gesagt, der so ungeheuerlich bemerkenswert ist, weil viele damals sagten, und das stimmt ja in der Sache aus, die Amerikaner verschießen genau die ungeheuren Waffen mittlerweile alle im Iran, die eigentlich die Ukraine auch bräuchten, um sich zu verteidigen. Was zum Teil stimmt. Aber es zeigt trotzdem, und ich finde das einen ungeheuren Hoffnungsschimmer, muss ich Ihnen wirklich sagen. Es zeigt trotzdem, dass auch ein Land wie die Ukraine mit Unterstützung zum Teil durch uns, aber in weiten Teilen übrigens aus eigener Kraft. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, diesen kleinen Schlagabtausch zwischen Herrn Pappberger, das ist der Chef von Rheinmetall, und Herrn Selensky. Also Herr Pappberger, ich will das kurz darstellen, der hat in einer, gelinde gesagt, ungeheuren arroganten Überheblichkeit gesagt, also was die ukrainerischen Hausfrauen da am Küchentisch produzieren, die Drohnen, das ist kein militärischer Fortschritt, also das ist nicht der Rede wert. Daraufhin hat Zelensky gesagt, also wenn diese Drohnen, die momentan dafür verantwortlich sind, dass wir die Russen auf diesem riesigen Schlachtfeld, die haben das Schlachtfeld mittlerweile auf 30 Kilometer gestreckt, deswegen kann da kein Russe überhaupt vordringen und nur die Drohnen sind es, die das quasi ermöglichen. Wenn diese Drohnen offensichtlich so lächerlich sind, wie sie übrigens interessanterweise Herr Pappberger mit Rheinmetall für Milliarden im Zweifel gar nicht so produzieren kann. Wenn die so lächerlich sind, dann kann offensichtlich gegenwärtig jede ukrainische Hausfrau auch einen Verein wie Rheinmetall leiten, hat Zelensky gesagt. Und das muss ich sagen, das bringt der Arroganz eines Mannes, Herr Rheinmetall, Herr Pappberger ist wahrscheinlich der größte, ich will das jetzt gar nicht als denunzierenden Begriff, aber ein Kriegsgewinner in materieller Hinsicht ist der. Der hat rechtzeitig Rheinmetall-Aktien gekauft, das war der Krieg noch gar nicht im Gange, also ist auch beteiligt an den Gewinnen seiner Firma und verdient 10 Millionen. Gut. Aber es wäre ein bisschen Bescheidenheit aus dem Munde eines Mannes, der mit seiner Rheinmetallproduktion offensichtlich uns über Jahrzehnte Waffen auch verkauft hat, die kaum gerade ausschießen können. Also es wäre ein bisschen mehr Bescheidenheit am Platz. Und deswegen meine ich, wenn wir jetzt begreifen, wie sehr uns ein Land wie die Ukraine offensichtlich nicht mehr nur unterstützt von uns ist, sondern offensichtlich zeigt, wie man in einer solchen Situation einem imperialistischen Gegner sich behaupten kann, dann ist das ein Hoffnungsschimmer, den wir, glaube ich, noch gar nicht alle so richtig begriffen haben.
Eine Sache ist bei mir jetzt noch liegen geblieben, weil du die Straße von Hormuz vorhin schon erwähnt hast. Also wir haben eine Situation, die im Grunde genommen weit, weit unter dem liegt, was das JCPOA, also das Iran-Abkommen im Grunde genommen erstmal stabilisiert und ermöglicht hatte, nämlich einen Iran, mit dem man im Dialog sein konnte, der Wasserwege nicht blockiert hat. Davon sind wir jetzt erstmal entfernt. Wir haben nochmal alle verstanden, wie sehr wir von dieser Meerenge abhängig sind, was Erdgas und Erdöl angeht. In einer der aktuellen Ausgaben deiner Blätter, für die ich nachher natürlich nochmal Werbung machen werde, gibt es einen interessanten Aufsatz von Susanne Götze, die auch nochmal daran erinnert, wie sehr im Grunde genommen nochmal jeder die Chance hatte zu verstehen, wie sehr wir von Öl und Gas abhängig sind in einer Zeit, in der wir eigentlich schon viel weiter sein könnten, hätte man viel stärker auf Nachhaltigkeitsstrategien gesetzt.
Ja, natürlich. Das ist ja die zweite Ironie dieses Krieges. Nicht nur, dass eben letztlich die Iraner in der Lage sind, ihre geostrategische Lage zur Waffe zu machen und auch bereit sind. Sie wussten das im Zweifel davor immer, aber sie haben es jetzt auch faktisch gemacht. Also die Globalisierung, die davor ja das Glück gewissermaßen der Reichtumsproduktion, auch nicht zuletzt des Westens, also damit noch von uns beiden, Amerika und Europas, zu verstehen war, kippt plötzlich ins Gegenteil. Sie wird zur Waffe durch die Unterbrechung, durch die Disruption mit diesem Unwort, aber durch die Zerschlagung der Transportwege. Und damit wird natürlich schlagend deutlich, dass nachhaltige Energien eine Form auch der sicherheitspolitischen Dimension haben, was wir davor nicht in dem Maße gesehen haben. Autonomie, Unabhängigkeit zu schaffen, ist eine Ressource, die letztlich uns enthebt der Angreifbarkeit dieser, das sind ja keine Staaten, die uns alle nur gewogen sind. Und übrigens steht der Iran nicht alleine. Auch Saudi-Arabien und viele andere, von denen wir uns zum Teil noch abhängig machen mussten. Ich sage so, denken wir mal an den ja von Robert Habeck nicht gerne getätigten Kotau. Also das wurde ihm ja dann auch um die Ohren geschlagen, als er dem Emir von Katar bemüht, die russische, und er musste es, die russische Gas- und Ölversorgung zu ersetzen, als er ihm die Aufwartung machen musste. Also das zeigt noch mehr, dass die eigentliche von ihm eingeleitete Orientierung auf nachhaltige Ressourcen absolut richtig ist und viel zu spät, natürlich viel zu spät. Das muss man übrigens auch, um mal auf den Punkt jetzt zu kommen, der Innenpolitik. Die Frage ja letztlich, warum ist unsere Regierung so unter Druck? Und das hat jenseits, ich muss es leider in aller Härte sagen, des Dilettantismus des Regierens. Das ist wirklich kaum zu begreifen. Ich merke mich, ich erlebe mich wirklich ein bisschen konsterniert. Wir können das gar nicht alles so ausbuchstabieren. Dafür können Sie dann vielleicht wirklich auch unter anderem die Blätter für deutsche und internationale Politik lesen. Du hast so schön darauf hingewiesen. Ja, also offensichtlich kennen Sie viele, freut mich ja sehr. Ja, ich habe Marc das jüngste Exemplar mitgegeben. Wir kommentieren ja jeden Monat. Also wenn Sie Lust haben, schauen Sie auf unsere Seite. Aber ich will nur sagen, und andere Texte machen es natürlich auch. Der Tagesjournalist macht es auch sehr gut, aber wir machen es halt Monat für Monat. Und ich will nur sagen, es ist natürlich jenseits dieser Beobachtung dessen, wie diese Koalition in für mich unfassbarer Weise in einem Jahr Reputation politisch verspielt hat. Darüber ließe sich jetzt auch noch lange reden, aber heute wollen wir ja grundsätzlich reden. Es ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, und das müssen wir uns alle fragen, dass über 20 Jahre die langen Linien der Politik nicht richtig eingeschlagen wurden. Weder eine Unabhängigkeit von der russischen Erdölversorgung, obwohl es uns die Osteuropäer immer gesagt haben. Die Grünen waren übrigens die, die es am stärksten noch aufgenommen haben. Die muss man ihnen wirklich zugutehalten. Früh gesagt haben, lasst diesen nachhaltigen Weg auch gehen, denn es gibt gute Gründe, auch sicherheitsgeostrategischer Art. Nein, wir müssen es deutlich sagen, so sympathisch Frau Merkel uns regiert hat, war ja eine sympathische Frau, muss ich wirklich sagen, im Angesicht der beiden ihr nachfolgenden Männer, muss ich gestehen, in Sympathiewerten ist Frau Merkel unschlagbar. Trotzdem muss man ihr inhaltlich vorwerfen, dass sie gerade, weil sie so sympathisch war und, wenn wir böse sind, uns ja so eingelullt hat, ich habe sie nicht gewählt, sei gesagt, aber ich sag mal, uns als gemeines Volk, also zusammen, als Volkerung, mit dem alten Satz, jedes Volk bekommt die Politiker, die es verdient. Mit dem alten Satz, Sie können sich alle erinnern, 2013 war Merkels großer Satz, Sie kennen mich. Hat uns allen gereicht, sie hat fast die absolute Mehrheit bekommen. So, also ich will damit sagen, aber in der Zeit eben nicht die Weichen richtig zu stellen, nicht energetisch, nicht in der Frage der Automobilindustrie, übrigens unter absoluter Begeisterung übrigens auch der Industrie selber, die riesige Gewinne mit ihren dicken Luxuskarossen machten, die sie nach China exportiert haben, aber gar nicht gemerkt haben, dass die Chinesen längst kleinere Autos produzieren, die uns jetzt den ganzen Markt abnehmen. Also damit will ich sagen, diese beiden Linien wurden nicht richtig eingeschlagen. Und als letzter Punkt muss man leider auch sagen, das waren die zwei Zentralen, also billiges Öl und Gas aus Russland, die großen Exportgewinne aus China mit China. Und der dritte Punkt war natürlich, die militärische Unterstützung nicht gratis, aber doch eben zu günstig aus den Vereinigten Staaten, die auch so verlockend war, das haben wir in der langen Linie nicht abgestellt, und damit sind wir in gewisser Weise den großen Veränderungen ins Messer gelaufen.
Und wenn man jetzt die konkreten Erfolge Deutschlands in der Außenpolitik nochmal Revue passieren lässt, dann ist da nicht sehr viel zu nennen, aber das Iran-Abkommen war eines dieser Erfolge. Um hier nochmal kurz den Bogen zu spannen, das Iran-Abkommen hieß inoffiziell immer das 5+1-Abkommen, ja. Und das Plus One war nicht der Iran, sondern das war Deutschland, weil es waren die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, die da gemeinsam mit Deutschland am Tisch saßen, ja, um mit Iran zu verhandeln.
Aber jetzt wenn du aber bei Europa gleich bleibst, die Autonomiefrage beispielsweise.
Genau, aber ja? ich will sozusagen einen Schritt weitergehen, und wir haben jetzt über ein Jahr eine neue Regierung, und ich finde, Friedrich Merz war in der Welt sehr intensiv unterwegs. Also er hat sich jetzt ja wirklich sehr redlich darum bemüht, diesen Bogen zu spannen aus Wohlstandsabsicherung, heißt international und außenpolitisch unterwegs zu sein. Da kann man unterschiedliche Bilanzen ziehen, aber zumindest hat er eine ganz klare Erzählung angeboten, weshalb er der Bundesaußenkanzler war. So. Und wir haben ihn mit Grundsatzreden erlebt auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Er hat sich vor einigen Wochen in Foreign Affairs grundsätzlich zu Wort gemeldet. Und mich würde jetzt interessieren, weil das waren jetzt sehr viele Aspekte, die du benannt hast, aber wo sieht man jetzt eigentlich so etwas wie eine Merz'sche Doktrin? Also wo wird klar, gerade bei einem Bundeskanzler, der eben auch nochmal direkteren Zugang aufs Auswärtige Amt hat, aufgrund der Parteienfamilie, die jetzt da gemeinsam regieren kann, wo wird deutlich, was Merz'ens große Linie in der Außen- und Sicherheitspolitik ist?
Na, ich würde schon sagen, dass er die hatte, ich sage bewusst in der Vergangenheitsform, am Anfang in einer klaren Doppelstrategie, die so aussah, unbedingt die Amerikaner an unserer Seite halten, so lange wie irgend möglich, weil sie letztlich als der entscheidende Teil in der NATO damit verantwortlich sind, dass Europa und vor allem die Ukraine geschützt wird. Das war der erste Faktor. Der zweite Faktor war, und das war von Anfang an auch Merkel, hat er wesentlich mehr als Scholz gemacht, als Olaf Scholz, sein Vorgänger, der Versuch, die Europäer zusammenzubringen. Das muss man, und deswegen war ich in der Außenpolitik lange mit seiner Politik sehr im Reinen. Er hat versucht, in einer konzertierten Aktion mit Macron, mit dem er weit besser konnte als Olaf Scholz, ich glaube, Macron war schon in dem Augenblick, als er, glaube ich, in Hamburg auf dem Fischmarkt, glaube ich, nur eine Sardine bekam, war er, glaube ich, schon als Franzose nicht mehr geneigt, so richtig zu verstehen, wie die Deutschen ihn da umgarnen wollen. Also das war, glaube ich, ich weiß gar nicht, oder war es ein Aal? Also irgendwie jedenfalls war das irgendwie...
Das war ein Fischbrötchen.
Fischbrötchen sogar nur, ja, ein Matjeshering. Also da war es vorbei. Nein, aber Sie wissen, was ich meine. Also ein bisschen mehr Beredsamkeit hätte der deutsch-französischen Beziehung, hätte es gut getan. Also das war gar nichts. Das hat Merz sehr versucht. Übrigens auch mehr noch, das will ich auch deutlich machen an der Stelle, mehr, und das war das große auch da Versagen von Angela Merkel. Macron hat uns ja lange Zeit immer wieder die Hand ausgestreckt, in einer gemeinsamen, konzertierten Aktion europäisch weiterzudenken. Das hätte man mehr machen müssen. Und das hat Merz zumindest lange Zeit versucht. Er hat bloß, glaube ich, dann eines sehr verkannt. Er hat verkannt und viel zu spät erkannt, wie absolut völkerrechtsbrüchig Trump sein würde. Und wenn Sie sich erinnern, diese verschiedenen Aussagen, das fing ja mit Maduro, du hast es gesagt, mit Venezuela an, als Merz dann nach der Entführung Maduros gesagt, ja, das ist eine komplexe Situation. So, das war bloß leider nicht komplex, es war schlicht völkerrechtswidrig. Und schön schon die Attacke eben, wie gesagt, Israels auf den Iran war völkerrechtswidrig. Und das war keine Drecksarbeit. Also es war also letztlich eine Bereitwilligkeit von Merz, sehr über die Grenzen des völkerrechtskonformen überhaupt zu gehen. Und der Schlusspunkt war erst erreicht, als er realisierte, der Iran geht völlig aus dem Ruder. Er hat ja noch am Anfang, wenn Sie sich erinnern, am Anfang saß er in Washington, bei Trump in einem Weißen Haus, beseelt, weil Trump ihm das Bein tätschelte und sagte, oh my dear friend Friedrich, the greatest chancellor Germany ever had. Everybody loves him in Germany. Friedrich Merz wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Das war halt immer schön. Das war schön. Ja, ich meine, Außenkanzler ist Merz auch deshalb gern, weil es außen sehr viel schöner ist als im Inland, wenn Sie sich das bewusst machen. Ja, was ihm letztlich auf dem DGB-Kongress passiert ist, das ist, glaube ich, in dieser meiner Erinnerung noch lange keinem Kanzler widerfahren. Das finde ich auch übrigens dramatisch. Dieser Autoritätsverlust ist verheerend für diese Bundesregierung. Aber er hat lange Zeit Trump die Stange gehalten. Übrigens, am Anfang des Irans sich sogar versteigend selber zu sagen, das Regime steht kurz vor dem Fall. Eine völlige Verkennung der Lage, die man damals schon eigentlich nicht hätte verkennen dürfen. Und irgendwann kratzte er dann die Kurve. Auch übrigens aus vielleicht aus zwei entscheidenden Gründen. Erstens, weil er merkte, wenn ich jetzt mich nicht deutlich abwende, dann gehen mir die Europäer verloren. Ist meine zweite Strategie, dass ich der Sprecher Europas bin, völlig verloren, weil Europa hatte sich längst, selbst Meloni hatte sich klar von Trump distanziert. Also er musste deutlich machen, dieses Europa steht jetzt geschlossen gegen dieses Abenteuer, was mit Völkerrecht nichts zu tun.
So, und jetzt weiter. Kurze Frage,
war doch eine kurze Antwort.
Das war
Es ist so schön
eine
bei dir,
Marc, deswegen. Es war eine der kürzeren, aber ich habe jetzt noch nicht verstanden, ob das jetzt die Antwort war auf meine Frage.
Du hast mich ja auch nicht ausreden lassen. War ja auch schwer zu verstehen. Ich hatte ja gar keine Gelegenheit, das zu Ende zu bringen.
Ich versuche das mal hier kompakt hinzubekommen. Meine Frage war ja, gibt es so etwas wie eine Doktrin? Und wenn ich es richtig verstehe, beschreibst du jetzt hier einen Kanzler, der irgendwie Sachen versucht und dann auf einmal bei halber Strecke abbiegt.
Jetzt bringe ich es in einem Satz zu Ende. Die Doktrin stand auf zwei Beinen, Europa stärken, Amerika an der Seite Europas halten. Das war die Doktrin.
Nein, aber was er ja gemacht hat, wenn ich jetzt deiner Beschreibung folge, dann hat er ja im Grunde genommen auf einmal eine 180-Grad-Wende vollzogen. Ist das jetzt wohlwollend gedeutet, das Signal, da versteht jemand und ist bereit, Fehler anzuerkennen? Oder steht es eher für einen Zickzackkurs in den internationalen Beziehungen?
Naja, das ist natürlich ein Zickzack-Phänomen, bei dem ich sogar sagen würde, sein Überschuss, leider bei Merz ja häufig bei unserem Kanzler, ich muss immer, Entschuldigung, dass man immer das kurze, was ich gar nicht mag, er ist ja nun mal der Bundeskanzler dieses Landes, deswegen ist immer diese Kurzform Merz, eben bei unseres Kanzlers Friedrich Merz, dieser Zickzack-Kurs, der leider aber, und das muss man wohl sagen, mangels Impulskontrolle dazu führt, dass er in einer sauerländischen Schule dann plötzlich ins absolute Gegenteil springt und dem US-Präsidenten völligen Dilettantismus vorwirft, das ist ein Problem. Dass er Abstand nehmen musste, und da liegt eben das Dilemma. Er sah, dass Europa nur dann zusammenzuhalten sein würde, wenn man auch klar Farbe bekennt in dem Augenblick und deutlich macht, hier gehen wir als Europäer nicht mehr mit. Wir machen diesen abenteuerlichen Kurs im Irankrieg nicht mit. Bei Maduro hat auch der Rest Europas noch einigermaßen stillgehalten. Das gab nicht den großen Aufstand. Aber im Iran war der Punkt längst überschritten. Und da realisierte er, hier muss ich, um Europa weiter stark zu halten, muss ich Einspruch einlegen. Und meines Erachtens eher zu spät als zu früh. Ja.
Ich komme nochmal auf den Foreign Affairs Artikel zurück, weil das sind ja immer Momente, wo Außenminister oder Bundeskanzler oder anderes Spitzenpersonal sich versucht, grundlegend nochmal zu erklären. In diesem Aufsatz, also Foreign Affairs, eine ganz wichtige Zeitung für internationale Beziehungen, eher eine Fachzeitung. Ich glaube, Merkel hat eher für Science mal Fach veröffentlicht. Also auch das klare Signale, die man schon mal nutzt, wenn man als Regierungschef in die Fachwelt abtaucht, journalistisch. In diesem Aufsatz jedenfalls hat er gesagt, wir müssen uns politisch, militärisch, wirtschaftlich, technologisch stärken und gleichzeitig unsere Abhängigkeiten reduzieren. Und diese Abhängigkeitenreduzierung, das drückt sich gerade ja vor allem dadurch aus, dass wir aufrüsten, dass wir den BMVG-Etat deutlich erhöhen, dass wir mehr in die Rüstung investieren. Mhm. Ist damit ein Beitrag geleistet, dass diese Abhängigkeiten weniger werden und gleichzeitig Konsequenzen, wie wir sie jetzt gerade selber beim Iran-Krieg spüren, an den Tankstellen, an unseren Nebenkostenrechnungen, Abrechnungen, dass wir das deutlich limitieren dadurch? Ist das ein Beitrag, den er gerade leistet?
Ja, natürlich ist es ein Beitrag und leider einer, so wenig wir das alle gutieren, ist doch selbstverständlich. Keiner von uns ist beglückt, dass Deutschland dieses Geld in Rüstung investieren muss, aber leider ein verdammt notwendiger. Und ich bin sogar der Meinung, dass das, was gegenwärtig von ihm, aber auch Pistorius, unserem Verteidigungsminister, als das Bemühen beschrieben wird, die stärkste konventionelle Macht in Europa zu werden, mit den Anstrengungen, die gegenwärtig getätigt werden, jedenfalls kaum erreicht werden wird. Alle, die sich mit der Sache, ob es Herr Massala ist, ob es viele andere sind, beschäftigen, sagen, es ist gegenwärtig ein kleiner erster Schritt gemacht. Die Geschwindigkeit, die wir eigentlich brauchen, wenn Russland so stark ist, wie es ist, zu sein schien, sagen wir es mal so. Und das ist übrigens das Fatale dessen, dass die Ukraine Russland offensichtlich so in Schach halten kann. Die Hoffnung wird sehr schnell wieder kommen, wir brauchen das alles nicht. Und es wird mit dem sogenannten Präventionsparadox, Sie kennen das alle, wenn die Gefahr dann beseitigt ist, haben wir in der Corona-Krise ja auch gehabt, dann sagt man, ist doch alles nicht so schlimm gewesen, hätte man bloß die Vorsorge bleiben lassen. Also die Versuchung wird sehr schnell wieder im Raum sein, muss man denn überhaupt diese Wehrhaftigkeit herstellen, die Verteidigungsfähigkeit, um nicht den fatalen Begriff der Kriegstüchtigkeit zu benutzen, der aber eigentlich nichts anderes meinte, und das war das Ziel von Pistorius, als verteidigungsfähig. Er hätte ihn bloß trotzdem bleiben lassen sollen, weil das ganze Land dann länger über den Begriff diskutiert hat, als über die Frage, wie verteidigungsfähig muss Europa sein. Und er entscheidet,
selber den Begriff zurückgezogen.
Er hat ihn dann irgendwie zurückgezogen, hat ihn jedenfalls nicht mehr sonderlich benutzt, weil er merkte, naja, das ging, war ein Schuss in den Ofen. Aber in der Sache, und das müssen wir uns halt bewusst machen, die eigentliche grundsätzliche Vorstellung einer Staatsräson oder überhaupt einer Vorstellung jedes Staates, jedes Gemeinwesen. Und wenn wir uns als Europäer auch als Gemeinwesen begreifen, ich halte das auch für richtig. Ich bin der Meinung, dass Europa nur deshalb eine Rolle spielt in diesem zunehmenden Konzert, um zurückzubinden, in dem Konzert imperialer Großmächte, die in einer Weise wieder Großmachtpolitik fast des 19. Jahrhunderts spielt, eben weg vom Völkerrecht. Dann werden wir uns als Europäer zu dem machen müssen, was jedes Gemeinwesen eigentlich sein muss, um ernst genommen zu werden, verteidigungsfähig. Das ist übrigens der Inbegriff dessen, was meine große Leute wie Konrad Adenauer immer begriffen haben. Konrad Adenauer er wurde ja dieses Jahr 150 Jahre, wäre es geworden, 150. Geburtstag. Konrad Adenauer hat als sein größtes Versagen beschrieben, das Scheitern der europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Weil er genau eines wusste. Adenauer kam noch aus der Bismarck-Zeit. Und aus einer Zeit, in dem allen klar war, in der Außenpolitik sind auch Bündnisse, so schön sie auch sein mögen, nie auf Dauer gebaut. Und was wir, glaube ich, alle vermeintlich, weil wir so geprägt waren, verinnerlicht hatten, weil wir glaubten, das Bündnis der Westen, das war dein Anfang, beziehungsweise wo wir anfangs sprachen, dass der Westen, die Verbindung zu den USA, die ist auf ewig. die hat uns davon Abstand nehmen lassen, zu akzeptieren, dass auch Europa aus sich heraus verteidigungsfähig sein muss. Und insofern glaube ich durchaus, dass dieses eine Moment entscheidend ist. Und ich hoffe mal, natürlich hoffe ich, dass wir vielleicht sogar auf einem anderen Wege als dem, der jetzt so ungeheure Kosten bedeutet, vielleicht auch in einer, wenn Russland tatsächlich so geschwächt sein sollte, vielleicht werden wir in der Lage sein, langsamer und vielleicht auch koordinierter zu dieser Verteidigungsbereitschaft zu wachsen. Aber ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass eben genau wie ein Bismarck es wusste und Adenauer auch, Interessen in der Außenpolitik das Entscheidende sind und Bündnisse auch endlich sind und wir uns von daher als Europäer zumindest in die Lage versetzen müssen, mit einem Staat wie Russland, der und anderen auch, China und anderen, die nicht nur friedlich ihre Politik machen, dass wir in der Lage sind, uns verteidigen zu können. Das, glaube ich, müssen wir akzeptieren.
Du hast an meinen Westen erinnert, dann komme ich jetzt nochmal auf die USA und China zurück, weil es eben dann doch nochmal ein Erklärungsmuster bietet, um sozusagen jetzt die positive Energie zu identifizieren, die es ja braucht, um in diese alte Weltordnung zurückzukehren, also in die, in der der Multilateralismus, in der das Völkerrecht bedeutende Variablen gebildet haben, in denen wir ein Koordinatensystem ausbauen konnten, das transatlantische Beziehungen bedeutete, das europäische Kooperationen bedeutete. Wo ist da der Nährboden derzeit vorhanden, damit wir beispielsweise für einen Iran-Krieg 2.0 besser gewappnet wären, um eine friedfertigende Rolle zu spielen und nicht am Zuschauerrand stehen zu müssen?
Naja, wir sehen ja beispielsweise gerade, was die Auseinandersetzung mit Russland anbelangt. Es kann, und das war übrigens auch die Lehre der alten Bundesrepublik, es kann nur beides funktionieren. Willi Brandt, ich empfehle nochmal die großartige Rede des zum Nobelpreis von Willy Brandt. Die ist ein ungeheures Lehrstück. Manchmal berufen sich, und das ärgert mich immer sehr, Kräfte wie das Bündnis Sarah Wagenknecht, Oskar Lafontaine und andere berufen sich auf Willy Brandt und sagen, guckt euch doch Willy Brandt an, der hat nur auf Diplomatie gesetzt bei seiner Ostpolitik, das war seine Lehre. Genau das Gegenteil ist der Fall. Willy Brandt hat in dieser Rede und in früheren anderen Reden gesagt, ich will den Begriff Ostpolitik gar nicht benutzen. Weil er immer eines wusste, man braucht auf der einen Seite die Verankerung in einem Bündnis, das war damals der Westen, und ich glaube, wir können ihn eben so nicht mehr begreifen, weil die Amerikaner damals klar an der Seite des Europas standen. Wir brauchen eine Sicherheit, wir brauchen auch eine Form der Abschreckung, wir müssen eine Stärke haben, die es erst ermöglicht, diplomatisch und friedfertig auf andere zuzugehen. Genau das ist meinem Eindruck nach auch die Lösung, die wir im Zweifel dann mit Russland werden erzielen können. Nur die Tatsache, dass es die Ukrainer geschafft haben, eine Verteidigungsfähigkeit auf Augenhöhe zu erreichen, wird dieses Land in die Lage versetzen, mit Russland eben nicht nur erpresserisch, wie es die Russen getätigt haben, umzugehen, die ja gesagt haben, ihr räumt den Donbass, Gebiete, die wir noch gar nicht erobert haben, nur dann wird Frieden hergestellt. Diese Strategie, gleichsam verteidigungsfähig zu sein und dann auf der Lage zu sein, auch zu sagen, so, wir sind an einer friedlichen Welt orientiert, das, glaube ich, ist nur die Devise der Zukunft. Aber sie kommt uns ein Stück weit natürlich teuer zu stehen. Und ich glaube deswegen, ich will das mal deutlich machen, hier ist ja euer Slogan auch hier so schön, habt Mut, steht auf. Wir haben ja eine Auseinandersetzung auch in der Innenpolitik in diesem Jahr zu schlagen. Wir kamen jetzt leider gar nicht dazu, aber den Bogen will ich am Ende wenigstens noch einmal versuchen zu schlagen. Die populistischen Kräfte und vor allem die von ganz rechtsradikal, AfD und Co., suggerieren, das ist alles nicht nötig. Wir, mit uns ist Frieden, mit Russland sofort wiederhergestellt, dann kriegen wir das billige Gas und das billige Öl. So einfach ist der Frieden aber leider nicht zu haben. Und diesen Schein meinen, die haben das übrigens am liebsten, hätten sie es mit Putin und Trump gemacht. Sie können sich erinnern, nicht? Also die AfD war ja begeistert, als Herr Trump noch keine Kriege führte. Unser Mann, weißt du, wenn Sie sehen, Frau Weidel, die beglückt war, als Elon Musk mit ihr telefonierte. Man muss diese Partei mal fragen, wie sie sich das eigentlich vorstellen, eine Friedenspolitik auf Schmeichelkurs mit Putin und Trump. Und das ist ein Punkt, bei dem wir, glaube ich, in Zukunft, auch gerade weil es in der Innenpolitik so stark ausgespielt wird, wir werden das schon leider in den Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern genau erleben, wie diese Versuchung, ach, es könnte doch alles so einfach sein, wenn wir nur wieder Frieden machen. Diese Versuchung wird mächtig zu Buche schlagen bei der AfD bei diesen Wahlen. Und ich glaube, da müssen wir dagegenhalten und den Leuten deutlich machen, nein, so einfach ist es nicht. Es wird werden auf uns viele Kosten zukommen, außenpolitisch. Ich habe die Reform im Innen, das können wir ja heute gar nicht besprechen, habe ich noch gar nicht besprochen. Aber es gibt gute Gründe, denen, die ganz leichtfertig sagen, ach, ist doch alles ganz einfach, lasst uns Putins Öl wieder nehmen, zu widersprechen, sagen, so ist der Frieden nicht herzustellen.
So ist er nicht wiederherzustellen. Und trotzdem merken wir auch, es ist jetzt Mitte Mai 2026, der Krieg geht seit einigen Wochen und Monaten und merken aber gleichzeitig auch, wenn wir einen Kriegsgewinner benennen müssten, dann ist es Moskau, weil Moskau aufgrund eines Waivers gerade die Chance hat, wieder am Ölmarkt, und zwar nicht nur mit freundlich gesinnten Staaten, sondern mit der ganzen Welt teilhaben zu lassen. Die Wirtschaft wird damit stabilisiert, Russlands. Sicherlich nicht so einem Punkt, dass dort Wirtschaftswachstum entsteht, aber die massiven Einsparungen, die dort absehbar waren, die werden gerade deutlich gedrosselt.
Also ja, aber das ist, glaube ich, zu eng betrachtet. Ich glaube, du siehst es doch gerade, und das ist ja das Bemerkenswerte der gegenwärtigen Situation. Wenn Herr Putin plötzlich sogar geneigt ist, den Europäern ein Verhandlungsangebot zu machen, den er davor immer fast brüst vor den Kopf stieß und sagte, ich verhandle nur mit Donald Trump. Putin war ja dann so frech, dann zu sagen, ich will Gerhard Schröder, einen völlig unabhängigen Mitmittler also ich muss sagen, den Handlungsreisenden von Putins Gnaden anzubieten. Trotzdem, offensichtlich ist die Lage in Russland auch ökonomisch so schwierig. Also ich habe, wenn man liest, dass Herr Putin sich im Wesentlichen nur noch im Bunker aufhält und seine große Demonstration seiner Waffen diesmal vorsorglich Richtung Ukraine die Sorge aussprach, also lasst uns mit den Drohnen mal in Ruhe. Damit will ich sagen, es ist dieses Zusammenspiel. Ich bin der Letzte, der nicht der Meinung wäre, wir Europäer müssen diesen Vorschlag des Verhandelns nicht aufnehmen. Das tut Zelensky ja auch. Er hat sofort gesagt, Europa ist bereit. Und deswegen, ich meine, natürlich muss der Weg sein, auch wieder in Gespräche zu kommen. Vielleicht ja eines Tages mit der Nach-Putin-Generation. Denn wenn wir schon mit der Frage eines Putsches angefangen haben, dann will ich durchaus mal die Frage aufwerfen, es könnte auch in anderen Staaten zu Putschen kommen. In Russland war es durchaus so, dass ein Potentat, der lange glaubte, die Macht inne zu haben, irgendwann sehr schnell auch beseitigt werden konnte, wenn diese Nomenklatura merkte, das ist zu unserem Nachteil. Und viele der Elite in Russland finden das offensichtlich nicht nur lustig, dass sie erstens vom Westen völlig abgeschottet sind, wo sie längst ihr Geld hin transferiert haben, und dass offensichtlich dieser Krieg möglicherweise nicht so leicht gewonnen wird. Also ich will damit sagen, Verhandlungen sind immer wichtig. Und das war ja auch die Devise Brandt. Man muss auf der Basis einer gewissen Stärke verhandeln. Aber es kann manchmal auch zu mehr Bewegung in Regionen kommen, von denen wir es heute vielleicht noch gar nicht uns vorstellen können.
Wir haben nur noch Zeit für eine letzte Frage.
Ja, ja.
Und mit der möchte ich dir die Chance geben, einen Fehler
zu korrigieren. Ich mache eine kurze Antwort, das ist immer meine Art.
Ich finde, es ist jetzt die Riesenchance für dich, einen Fehler zu korrigieren. Ja. Wir waren vor einigen Wochen verabredet für ein Gespräch.
Was?
Und da hast du etwas gesagt, dass du es vielleicht jetzt anders sehen würdest. Du hast sehr kritisiert, wie wenig die katholische Kirche eigentlich präsent ist in dieser ganzen Debatte.
Mhm.
Und das muss offenbar Leo gehört haben, weil der in den letzten Wochen nochmal ordentlich dazugelegt hat. Erstens und zweitens war das eine solche Steilvorlage, dass gestern der Bundespräsident hier in Würzburg bei der Eröffnung also deutlich lobende Worte gefunden hat, was ich durchaus auch als versteckte Botschaft des deutschen Staatsoberhauptes an das Weiße Haus gelesen habe. Also wie schaust du nach den Interventionen und dem Schlagabtausch zwischen Leo und Trump auf?
Ja, ich darf jetzt ein bisschen, jetzt darf ich es ja ein bisschen aufnehmen. Ich war beglückt natürlich. Ich sag dir ganz ehrlich, weil wir hatten genau das. Ich kam wie immer begeistert bei dir rein und sagte, wir müssen unbedingt über dieses Neue sich auftun. Da war es gerade erst im Begriff aufzugehen, das Duell zwischen Trump und Papst Leo zu sprechen. Und dann nahm das, ich darf ja wohl sagen, nach meinem Gespräch, wobei natürlich niemand der beiden nur irgendwie vom kleinen Lucke Notiz genommen hat, zu meinem großen Bedauern, aber danach nahm das deshalb gewaltig Fahrt auf, weil die ausgesprochen ja zunehmend heretischen Aussagen von Donald Trump immer mehr ins Kraut schossen. Ja? Erinnern wir uns an die Bilder, wo er sich als Jesus darstellte und. Und der von mir damals ein bisschen nicht kritisierte, aber ich sagte, mir ist er noch zu zurückhaltende Papst, kam plötzlich mächtig aus sich raus und sagte, diese Form von Häresie, der müssen wir klar widersprechen. Auch übrigens, und das fand ich damals, das war der Ausgangspunkt, ich meinte auch die Kriegsführung damals schon, die letztlich, und das muss man wirklich zur Kenntnis nehmen, ich empfehle Ihnen heute übrigens einen grandiosen Text, interessanterweise auf dem digitalen Plattform von NTV. Das ist ja bemerkenswert. Die machen manchmal wirklich auch sehr kluge Hintergrundtexte und da ist ein Text, der deutlich macht, wie stark in den USA eine evangelikale Strömung mittlerweile ist, die Trump als nicht den Christen, wir haben das uns ja immer gewundert, wie können die Evangelikalen eigentlich sich an diesen Mann hängen, der so absolut antichristlich ist, um nicht gleich zu sagen, der Antichrist, nein. Diese evangelikale Strömung ist der Überzeugung, es ist ein gesandtes Werkzeug, nur Werkzeug dezidiert, das nämlich eines schafft. Es schafft die Auflösung der Trennung von Staat und Kirche. Er ist wieder tätig im Sinne, ich glaube, das nennt sich die großen sieben M's, also die völlige Christianisierung der säkularen Komponenten von Macht etc. Und Trump ist das Werkzeug, das jetzt wieder im Sinne einer Katholizifizierung gewissermaßen der gesamten Gesellschaft tätig ist. Und dieser ja absolut einer Vorstellung der katholischen Kirche, von Trennung von Kirche und Staat, widersprechenden Idee, wir müssen alles fundamentalistisch übernehmen, dem hat der Papst, finde ich, dann sehr, sehr stark auch widersprochen. Und ich glaube, das ist eine Auseinandersetzung, ich weiß nicht, da bin ich viel weniger drin wahrscheinlich als du, die, ich glaube, in Teilen vielleicht auch, wenn auch nie so radikal wie in Amerika, vielleicht manchmal auch hier schon zu führen ist. Ich könnte mir das jedenfalls vorstellen, aber das fand ich damals nur, ja, im Entstehen begriffen, dass das dann gleich so aufgekommen ist, habe ich natürlich gefreut und da waren wir waren beide die Avantgarde. Toll, also von daher.
So ja. Soll es sein. Mit Avantgarde schließe ich gerne mit einem großen Dank erstens an Albrecht von Lucke, aber zweitens auch an Sie alle für Ihr Kommen zum Katholikentag insgesamt, aber auch zu diesem Format. Lesen Sie die Blätter für deutsche und internationale Politik. Genießen Sie weiterhin Würzburg und den 104. Deutschen Katholikentag und genießen Sie auch die Musik von Stilbruch, die sich jetzt hier hoffentlich nochmal wieder aufbaut. Die Tür geht vorsichtig auf. Ich wünsche Ihnen eine gute Fortsetzung. Vielen Dank.
Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.